ihr Leichtmatrosen! Alle Mann an Bord!
Ach, Thorsten, wie geht's dir?
Ja, ganz gut soweit. Und dir selbst?
Ja, ich bin, wie man hört, noch ein bisschen angeschlagen. Mich hat letzte Woche irgendwie eine dicke Erkältung erwischt. Aber was eigentlich umhaut, ne, macht ja nur noch stärker. Also ja, ihr müsst mit meiner Stimme, wie sie gerade ist, jetzt leben für diese Folge. Aber da werdet ihr auch durch können. Wir hatten ja in den letzten Wochen das Thema Olympiade, so als wirklich zweites großes Sportereignis dieses Jahr. Und jetzt fragt sich wahrscheinlich jeder, warum fängt er von der Olympiade an? Wir haben hier einen Kreuzfahrt-Podcast, was will er denn jetzt? Und wenn ich jetzt sage, naja, das Verrückte an den Olympischen Spielen war ja, dass einer der Wettbewerbe in der Südsee stattfand. Also ganz weit weg von Frankreich Festland.
Habe ich und tatsächlich heute erst gelesen, ja? Habe ich heute erst
ja.
gelesen. In Tahiti die Surf-Wettkämpfe.
Korrekt, in der Südsee, in Tahiti die Surf-Geschichte. Und warum spreche ich da jetzt drüber? Das Witzige an der Geschichte ist, es gibt dort nicht genug Hotels für die Sportler. Also hat man quasi ein Schiff genommen. Und ich habe mir dieses Schiff mal angeguckt und ich fand das so witzig, dass es wie, wenn du ein Kreuzfahrtschiff in der Hälfte durchschneidest, nimmst das hintere Stück des Kreuzfahrtschiffes, nimmst ein Frachtschiff, schneidest es auch in der Mitte durch, nimmst davon die vordere Hälfte und packst diese beiden Hälften zusammen. Das ist ein kombiniertes Frachtkreuzfahrtschiff. Es sieht total verrückt aus.
Ich glaube, da müssen wir ein Bild im Instagram posten.
Ja, also das ist wirklich so kurios, habe ich noch nie gesehen. Und ich dachte mir, das muss ich einfach jetzt mal hier loswerden. Das ist ja so ein besonderes Schiff. Und ich habe mir mal, also das ist jetzt nicht vergleichbar mit vielleicht einer Queen Mary oder wie auch immer. Es ist natürlich ein bisschen schlichter, aber dafür, dass es ein Kreuzfahrtfrachtschiff ist, trotzdem jetzt nicht so unluxuriös und man kann da sicherlich auch nett über die Südsee cruisen und ich dachte mir vielleicht so ein bisschen wie das Postschiff in Norwegen, man hat sozusagen einen Frachtanteil und halt auch Passagiere, also sehr, sehr, sehr witzig. Ja, wollte ich auch mal loswerden.
Sehr cool. Und warum ich vorhin gleich direkt...
Jetzt hat sich schon das Intro gestartet. Jetzt
hat er schon das Intro gestartet. Dieser Podcast da auch unglaublich, das können wir ja schneiden. Was ich noch sagen wollte, also tatsächlich, warum ich vorhin so gelacht habe, als wir jetzt, wo wir den Podcast aufnehmen, ist noch vor den Olympischen Spielen. Also sie sind noch nicht eröffnet, aber wenn ihr das dann hört, sind sie schon vorbei.
Ja, deswegen sprach ich ja auch in den letzten Wochen, weil wir natürlich wissen, dass der Podcast frühestens im September live geht.
Aber da musste ich jetzt natürlich lachen. Ja.
Okay, aber jetzt, los geht's.
Genau.
Ihr hört eine neue Folge von Zwei Mann in einem Boot. Dem Kreuzfahrt-Podcast mit Olli und Thorsten.
Ja, Oliver, wo fahren wir denn heute hin?
Ja, also wir haben ja in den letzten oder einer der letzten Folgen über relativ kleine Schiffe gesprochen, beim Thema Expeditionskreuzfahrten. Und da hatten wir ja beide auch wirklich richtig Lust, mal selbst auf so einem kleinen Schiff zu sein. Und in dem Kontext dachte ich mir, ach, lass uns doch mal über noch kleinere Schiffe sprechen, denn auch die gibt's natürlich, die wirklich nochmal, wobei, wahrscheinlich sind sie gar nicht so klein, wie man manchmal denkt, aber es sind auf jeden Fall Schiffe, die vermutlich die wenigsten von euch oder auch von uns jemals während so einer Reise wirklich sehen werden oder auf einer Reise erleben werden. Und umso spannender fand ich das Thema, nämlich wir nehmen Kurs auf das Thema Privatjachten.
Auch mal eine ganz
wir alle
andere
kennen
Art.
Natürlich die klassischen Kreuzfahrtschiffe mit ihren modernen Annehmlichkeiten und es gibt ja auch diese, ich nenne sie jetzt mal Yacht-Kreuzfahrtschiffe, wie die von Ponant, über die wir ja zum Beispiel gesprochen haben, aber es gibt ja auch eine ganze Menge luxuriöse Yachten auf den Weltmeeren und gerade im Kontext weniger schön im Ukraine-Krieg war ja viel davon in der Presse, dass die ganzen Oligarchen plötzlich ihre Schiffe in Sicherheit bringen wollten und die jetzt der Reihe nach irgendwie veräußert werden und versilbert werden, was sicherlich kein ganz günstiges Unterfangen ist, wenn man so ein Schiff kaufen und auch unterhalten möchte. Aber wir haben jemanden dabei, die uns vielleicht ein bisschen näher an dieses Thema ranbringen kann. Und deswegen sage ich herzlich willkommen, Iris.
Ja. Hallo Iris.
Hallo ihr beiden.
Hallo Iris.
Ja, danke vielleicht, für die Einladung. Schön, dass
ja, sehr gerne. Uns verbindet eine gewisse berufliche Vergangenheit. Mhm. Und du hast dich ja aber irgendwann sozusagen aus dem beruflichen Umfeld nochmal verändert und hast was anderes gemacht. Erzähl uns doch mal, was du mit Yachten zu tun hast.
Genau. Ich war für 3 Jahre auf mehreren Privatjachten unterwegs und das war mein Zuhause.
Das heißt, du hast da gearbeitet und natürlich auch gelebt.
Genau.
Jetzt habe ich es gerade schon von der Größe gehabt. Wie groß muss ich mir denn so eine Yacht vorstellen? Also wie lang ist so eine Yacht? Wie breit ist so eine große Yacht?
Es gibt ganz viele verschiedene Modelle und Größen. Ich habe auf einer der damals Top-10-Yachten der Welt gearbeitet und gelebt, über 2,5 Jahre. Die war 114 Meter lang. Und hatte 7 Stockwerke. Und dann war ich noch auf einer relativ kleinen Yacht. Die war dann nur 60 Meter.
Also, aber die erste, das ist ja jetzt, gut, kommt nicht ganz an die kleinen Kreuzfahrtschiffe ran, aber das ist auch nicht gerade so, dass man sagt, das kann ich mir eben in der Garage parken. Ne? Also das ist schon
nicht. Wir waren dann tatsächlich also entweder vor Anker oder in Kreuzfahrtschiffsanlegestellen halt auch. Ne? Also weil wir gar nicht in die normalen Yachthäfen quasi reingepasst haben, da wir so groß waren.
Das heißt, dafür wirklich schon zu groß.
Mhm.
Okay. Jetzt muss ich aber mal ganz neugierig fragen, hast du irgendwann auf dem Schiff angefangen? Hast du denn zuvor schon mal eine Kreuzfahrt oder Ähnliches gemacht und wusstest sozusagen, wie so das auf dem Schiff sein sich anfühlt?
Ja, ich war mal auf einer 21 Meter Luxussegeljacht unterwegs in Darwin, also von Darwin nach Singapur. Ich war Backpacker in Australien und eine Bekannte hat mich da vermittelt an 2 Skipper, die jemanden noch brauchten. Und da bin ich dann 6 Wochen mitgesegelt. Wann war das denn? 2003.
Aber sozusagen
schon
noch als Gast.
Mehr. Sehr gut. Genau, nee, und ich war dann Teil der Crew tatsächlich. Also die Besitzer der Yacht waren nicht da, was halt oft so ist. Also sobald die Besitzer an Bord sind, dann fährt man halt ein bisschen, ne, um eine Insel rum oder von A nach B. Aber man ist nicht länger irgendwie unterwegs, und wenn die Besitzer dann wieder von Bord gegangen sind, dann bewegt die Crew das Schiff dann von über den Atlantik oder Pazifik oder wie auch immer. Und wir sind halt damals von Darwin über Bali nach Singapur gesegelt und ich war dann Teil der Crew, und das hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich dann nach ein paar Jahren auf Privatjets dachte, so, jetzt ist es Zeit, ich will jetzt mal auf so eine Yacht, und hatte dann durch Zufall das Angebot und bin ja dann auf diese Riesenjacht, auf diese Riesenjacht.
Du hast natürlich schon sozusagen, du hast am Land angefangen, bist in die Luft, um dann auf dem Wasser sozusagen weiterzumachen.
Genau, ja. Und bin dann wieder in der Luft gelandet.
Bevor wir aber zu dem Thema Eigner oder Gäste oder Routen kommen, vielleicht nochmal zum Thema Arbeiten, weil das ist ja sicherlich auch ein ganz, ganz spannendes Unterfangen. Also was muss man denn können oder welche Qualifikationen braucht man denn, um an so auf so einem Schiff arbeiten zu können?
Das kommt natürlich immer auf die Position an, die man auf dem Schiff übernimmt. Ne? Also es gibt ja alles vom Kapitän über die Offiziere, Housekeeping, Köche, Ingenieure, Deckhands im Interior. Da sind dann Stewardessen für den Service teilweise oder auch Housekeeping. Und also da gibt es halt sehr, sehr viele verschiedene Jobs, je nachdem wie groß die Yacht ist, was halt alles benötigt wird. Und deswegen sind die Ansprüche oder die Voraussetzungen natürlich auch immer unterschiedlich. Aber zum Beispiel jetzt für den Job, den ich gemacht habe, ich war im Service tätig, ist es natürlich von Vorteil, wenn man, wie wir halt eine Hotelfachausbildung hat, abgeschlossene Hotelfachausbildung oder halt im Service vorher schon mal gearbeitet hat, und dann in der höheren Gastronomie natürlich ist hilfreich, oder als Deckhand kann man tatsächlich einfach so anfangen. Also man kann als Dayworker quasi in den Hubs wie Palma de Mallorca, Antibes, das ist in Südfrankreich bei Cannes, Nizza, kann man einfach mit seinem Lebenslauf von Yacht zu Yacht gehen und sagen, hey, ich würde gerne einen Job an Bord bekommen. Das sind meine Fähigkeiten, was auch immer ihr dann halt mitbringt, ja. Und vielleicht hat man halt Glück und kann als Dayworker quasi starten. Und wenn man dann halt sieht, dass man eine gute Work Ethic hat, ne? Also dass man hart arbeiten kann, flexibel ist, teamfähig natürlich, ja, dann Kann schon sein, wenn die dann gerade jemanden brauchen, dass man Glück hat und dann direkt halt angeheuert wird. Und ja, kann man dann halt als Junior Deckhand zum Beispiel arbeiten. Dann bist du dann halt draußen an Deck.
Das klingt jetzt für mich, das klingt jetzt für mich quasi nicht viel anders als auf den großen Kreuzfahrtschiffen auch. Also es gibt Deckhands, es gibt Köche, es gibt die einzelnen Sachen. Und auch da geht es ja so, die Leute, die sich gut anstellen, fallen da ja auch relativ schnell die Karriereleiter ein bisschen höher.
Richtig.
Klingt das. Und kennt ihr beide eigentlich, ich wollte gerade noch fragen, kennt ihr beide eigentlich auf Netflix die Serie Below Deck?
Ich habe davon gehört, ich habe sie noch nicht gesehen.
Ja, tatsächlich. Also ich wollte jetzt gerade das ansprechen, weil wir es jetzt gerade über die Jobs haben, das ist so eine Reality-Soap, da kann man sich das mal anschauen.
Was ja,
da so,
genau.
Okay, also du hast sie gesehen und kannst sie bewerten.
Ist ich habe nur, nein, ich kann es nicht bewerten. Also,
aber Iris vielleicht.
Ich kann es. Also das ist natürlich eine typisch amerikanische Reality Soap in Anführungszeichen.
Halt, ja.
Also, da ist natürlich schon viel gecastet und vorgegeben und sehr überspitzt, aber ein Teil ist schon auch wahr. Ne? Also, das kann
also
man
wie,
schon
wie in meinem Leben, ein Fünkchen Wahrheit steckt überall sozusagen drin. Okay.
Aber das klang jetzt Drama, natürlich, das ganze Drama und so ist natürlich ein bisschen überspitzt. Aber gibt es bei uns auch.
Aber das klang jetzt ja schon eigentlich nach einer ganzen Menge Leute. Jetzt, wenn ich mal dein erstes Schiff, das große, nehme, wie viel Kolleginnen und Kollegen hattest du da ungefähr an Bord?
Wir waren 50 Crew an Bord.
50? Okay. Für potenziell wie viele Gäste maximal? Also
es war eine Familie, eine relativ kleine Familie. Also es waren so maximal vielleicht 10, 14 Gäste an Bord.
Das ist natürlich ein Mitarbeiter-Gast-Verhältnis, wo sich viele Kreuzfahrtschiffe natürlich ganz weit hinten anstellen müssen. Wow.
Ja.
Das heißt, wirklich mehr Personal als Gäste an Bord.
Ja.
Und jetzt ist ja, klar, die müssen alle irgendwo schlafen. Ich meine, auf den großen Kreuzfahrtschiffen, da ist sozusagen die Crew, schläft unter der Wasserlinie, irgendwie Deck 1, 2, maximal noch 3. Wie ist das sozusagen auf so einer Yacht, auch zu zweit in der Kabine oder sogar teilweise noch größer? Oder?
Ja, also das ist auch wieder unterschiedlich. Auf meiner Yacht, wir hatten die größten Crew-Areas, die man eigentlich so damals in der Industrie hatte. Also wir hatten da relativ viel Glück und unter Deck, also unter der Wasserlinie, gab es, glaube ich, 2, 3 Kabinen. Mhm. Aber ansonsten hatten wir alle mindestens 2 Bullaugen und die Kabinen waren auch recht großzügig geschnitten. Und je nachdem, welche Position du halt an Bord hast, ja, desto luxuriöser die Kabine und dann warst du alleine.
Okay.
So als Kapitän oder Chief Engineer und First Officer auf jeden Fall, der Purser, das ist eine Einzelkabine. Und dann halt noch 1, 2, 3 andere. Und die anderen haben sich dann zu 2, 3, 4, eine Kabine waren, glaube ich, 6 Betten drin. Genau.
Ja. Okay, also sehr, sehr unterschiedlich.
Mhm.
Jetzt hast du vorhin schon gesagt, wer hart arbeiten kann, kann da auch durchaus, ich könnte mir vorstellen, dass die Arbeitszeit und Ruhepausen jetzt nicht so unbedingt dem entsprechen, was man so klassischerweise im europäischen Inland an Arbeitsbedingungen hat. Wie muss man sich das denn vorstellen?
Naja, es gibt immer 2 Zeiten quasi. Also es gibt dieses Boss-On und Boss-Off. Also Boss-On bedeutet, der Boss oder die Gäste sind an Bord. Dann hat man natürlich ganz andere Arbeitszeiten. Boss-Off, dann hat man keine Gäste an Bord. Das ist dann ein bisschen relaxter und man hat eine 5-Tage-Woche, arbeitet seine 8 Stunden am Tag mit Pausen zwischendurch und so. Das ist dann, also hat man quasi ein Wochenende auch und es muss halt immer so eine Minimum-Crew an Bord bleiben aus versicherungstechnischen Gründen und Feuerschutz und ja, Boss-On ist natürlich dann eine ganz andere Sache. Da kommt es dann wieder drauf an, in welchem Bereich du bist. Ne? Also sind wir am Cruisen, du hast natürlich immer jemanden, der auf der Brücke Dienst hat. Dann Housekeeping ist natürlich auch irgendwie den ganzen Tag über unterwegs, aber nachts zum Beispiel haben die nichts zu tun, genau wie die Deckhands, die haben dann auch irgendwann Feierabend. Ich zum Beispiel im Service war teilweise dann auch 18 Stunden on duty oder ich habe auch einmal, gab es eine Party, da habe ich dann auch mal 24 Stunden durchgearbeitet. Ne? Also das sind schon andere Dimensionen. Ja?
Oder ich meine, jetzt sind wir aus der Hotelzeit beide viel gewohnt, aber das ist in der Tat nochmal
schon grenzwertig.
Krass und sicherlich auch im Vergleich mit der klassischen Kreuzfahrtindustrie, die jetzt auch nicht für die super komfortablen Arbeitszeiten bekannt ist. Ich glaube, so ehrlich muss man an der Stelle sein. Ich meine, auch da 7 Tage, Woche und sicherlich auch mal ein Tag, der länger als 8 Stunden ist. Aber im Vergleich dazu ist das wahrscheinlich immer noch sozusagen erholsam. Klingt es zumindest erstmal so. Aber natürlich hast du auf dem Kreuzfahrtschiff hast du immer Gäste an Bord. Genau. Da gibt es die Zeit, dass du quasi Boss off ist nicht, ne? Also da bist du halt dann wirklich
ganz selten.
Ganz selten. Und ich hoffe, die Zeiten, die wir da hatten, kommen nie wieder, wo man die Crew alleine an Bord hatte für lange Zeit. Okay. Und jetzt vermute ich einfach mal, dass die Bezahlung vermutlich auch nicht ganz passend zu den Arbeitszeiten ist. Oder kann man da schon auch ganz gut Geld verdienen?
Ja, also ich bin natürlich jetzt auch schon ein paar Jahre wieder raus, aber ich hatte tatsächlich während der Pandemie ein Angebot von Ex-Kollegen, nochmal an Bord zu kommen. Das wäre in einer Führungsposition gewesen, also als Chief Stewardess auf einer richtig großen Yacht, auch so 120 Meter. Und das hätte sich schon gelohnt. Also man kann da schon relativ gut verdienen. Also ich würde jetzt vielleicht mal sagen, ich gehe mal davon aus, dass Minimumgehalt so kommt halt jedes Mal doch natürlich drauf an, wo liegt die Yacht und so weiter. Ne? Also in Amerika sind die Gehälter vielleicht nochmal ein bisschen anders als jetzt in Europa. Aber ich denke mal, wahrscheinlich liegt das Eintrittsgehalt, also circa 3.000 Euro. Und das geht dann halt bis zu wahrscheinlich 20.000, 25.000, je nachdem, was schon Kapitän dann halt verdient, ne? Hoch. Und dann musst du auch nochmal differenzieren zwischen einer Privatjacht und einer Charterjacht. Also auf einem Charterboot hat man dann halt mehr Gäste und der Wechsel ist halt häufiger. Aber die hinterlassen natürlich auch große, gute Trinkgelder, ne? Also da kann man dann halt schon nochmal mit 1, 2, 3.000 Euro pro Woche rechnen an Trinkgeld, die nochmal on top kommen. Okay. Ja? Und das kommt halt darauf an, auch in welcher Position du bist. Bist du Junior, bist du ganz neu, dann fängst du natürlich mit einem relativ geringen Gehalt an und das steigert sich dann halt. Und wenn du dann die Yacht wechselst und auf was Größeres gehst und ein paar Skills hast, dann kannst du natürlich auch wirklich sehr viel Geld verdienen. Plus, man hat ja auch keine, also man ist manchmal auch gar nicht irgendwo gemeldet, man zahlt quasi keine Steuer. Ja, also kommt halt darauf an, wo man dann halt seinen seinen Lebensaufenthaltsort halt dann auch hat. Ja. Mhm. Und man hat halt keine Kosten. Also du kriegst ja alles bezahlt, von der Uniform über Zahnpasta, Duschgel und an Essen und Trinken hast du halt alles. Okay. Also da musst du halt nichts für bezahlen.
Du wirst rundum versorgt im Prinzip.
Genau.
Da wäre gleich meine nächste Frage, wie sieht es da mit Freizeit aus, wenn dann die Yacht irgendwo liegt? Kommt man dann als Crewmitglied auch gut von Bord oder muss man dann
das
eher
Standby
sein? Das
ist dann halt auch
wieder
abhängig von Boss on, Boss off. Also Boss on eigentlich eher schwierig, weil du halt deine Jobs hast, die du machen musst und natürlich die Gäste an Bord versorgst. Aber wir hatten zum Beispiel das Glück, wir waren mal in New York, direkt neben der Statue of Liberty, vor Anker, dann waren wir natürlich eher die Attraktion. Also die Boote sind dann um uns gekreist und haben dann vielleicht mal kurz an der Statue of Liberty angehalten für ein Foto. Und da hat uns der Boss dann halt jedem einen halben Tag freigegeben.
Das klingt aber erstmal nett,
und,
ja.
Und war dann halt auch mal in die Stadt. Und wenn natürlich der Boss nicht an Bord ist und man liegt da halt ein paar Monate auf den Bahamas oder so, dann hat man schon viel Freizeit und kann schon einiges machen. Also ich habe sehr viel erlebt, sehr viel gesehen in der Zeit.
Aber da bringst du mich sozusagen jetzt schon zu dem Thema Gäste. Also du hast vorhin gesagt, okay, es gibt Charterjachten und es gibt quasi Yachten, die eben privat in Natur sind. Das heißt aber, bei diesen Privatjachten, da sind wirklich immer nur die Eigner an Bord oder werden die durchaus auch mal vermietet oder verchartert für Freunde der Familie oder wie auch immer. Ne? Also
Also die sind in erster Linie für die Owner, für die Familie dann da. Sie haben natürlich auch hier und da mal andere Familienmitglieder oder Freunde eingeladen. Und manchmal bekommt auch mal ein Freund oder so die auch da.
Aber jetzt sind die sicherlich nicht 365 Tage an Bord. Also ich meine, wie im Verhältnis, wie muss ich mir das vorstellen? Also kann man da so mit meinem Daumen sagen, die sind, keine Ahnung, ein Drittel der Zeit an Bord und ein Zweidrittel eher nicht? Oder kann man das so?
Ja, ich glaube so ungefähr. Also es kommt natürlich auch wieder auf den Besitzer an. Ne? Also es gibt schon welche, die sehr, sehr viel Zeit auf ihrer Yacht verbringen und teilweise auch dort ihren Wohnsitz haben. Ne? Mhm. Und andere, die leben halt in verschiedenen Orten. Also die haben ja nicht nur ein Haus hier, sondern dann noch ein Weingut hier und eine Farm dort und eine Wohnung und Yacht und was auch immer. Und ja, also es ist auch wieder unterschiedlich. Aber ich würde sagen, ja, vielleicht so Drittel der Zeit sind sie an Bord bis zur Hälfte und ansonsten halt
Das nicht. Heißt, die Zeiten mit, ich sag mal, geregelten Arbeitszeiten und Freizeit, auch mal Dinge selber machen können, die ist jetzt gar nicht so selten.
Genau.
Okay.
Außer, ja, so eine Charterjacht, da bist du schon eigentlich fast ständig.
Okay, das heißt, es gibt auch genug zahlendes Klientel, die sich so eine Yacht durchaus mal für eine Woche oder zwei leisten kann, scheinbar.
Ja, es gibt sehr, sehr viele sehr, sehr reiche Menschen auf dieser Welt.
Da hätte ich jetzt auch fast erwartet, dass es mehr Charterjachten gibt als Privatjachten. Das ist ja mit den Flugzeugen genauso, weißt du, mit den Charterflugzeugen, ja. die Privatjets sind so teuer im Unterhalt. Da ist es einfacher, wenn du regelmäßig deinen Privatjet charterst.
Ja? Naja, also jetzt immer bei so Klischees. Ich meine, wir kennen alle sozusagen die Geissens bei RTL 2 mit ihrer kleinen Yacht. Die ist ja wahrscheinlich wirklich klein im Verhältnis. Ja. Und wenn man mal googelt, das sieht ja im Fernsehen immer so aus, ne? Ist deren Yacht und die fahren damit um die ganze Welt und machen das nur selbst. Aber wenn man mal googelt, die kann man schon auch chartern und mieten, ne? Für gewisse Zeit. Und auch nicht gerade günstig in der Tat, ja. Aber ja, es ist in der Tat wahrscheinlich.
Ja, es kommt halt darauf an. Also es gibt halt Menschen, die haben wirklich so viel Geld, dass die ihre Yacht oder auch ihren Privatjet einfach nur für sich möchten und es auch gar nicht teilen wollen.
Koste es, was es wolle.
Genau. Und andere sagen sich dann halt, ja, du, ich bin halt ab und zu mal auf der Yacht, aber es ist ja auch nicht schlecht, sich damit nochmal ein bisschen.
Warum soll sie ungenutzt irgendwo stehen, ne?
Genau. Klar. Oder halt zumindest die Kosten decken, ne, die man halt hat. Also es ist ja nicht so ganz günstig.
Aber das heißt, wenn die Yacht sozusagen, wenn der Eigner, jetzt bin ich bei den Privatjachten nochmal, wenn der Eigner nicht an Bord ist, dann wird. Also ich meine, dann sagt er irgendwann, ach, ich würde gerne mal, also keine Ahnung, die Yacht liegt irgendwo. Und dann sagt der Eigner, so, ich würde jetzt aber mal mit meinem Schiff, meiner Yacht im Gebiet XYZ durch die Gegend fahren. Ihr seid in 2 Wochen dort. So, und dann geht's los. Das heißt, aber wenn jetzt sozusagen die Yacht nicht genutzt ist, liegt sie dann wirklich fest irgendwie in so einer Art Heimathafen? Oder liegt sie dann einfach da, wo sie zuletzt lag und man wartet quasi auf das neue Ziel, um dann loszufahren?
Naja, also auch, ich werde wahrscheinlich öfter noch sagen, es kommt drauf an. Also, es ist halt einfach, es gibt da halt nichts, das ist so und das ist normal.
Okay.
Und so, ne? Also das ist halt wirklich auch wieder sehr individuell. Also wie die Yachten auch vom Interior aussehen und designt sind und von der Größe. Und genauso ist es halt dann auch mit den Besitzern und was die für Vorlieben haben. Und es gibt dann natürlich Leute, die sagen, okay, ich habe meine Yacht jetzt einfach vor Dubai liegen. Und geht dann halt ab und zu drauf und das war's. Und ja, im Sommer wird's ein bisschen heiß, dann fahren wir halt mal ins Mittelmeer. Und das war's dann halt, ne? Und dann gibt's aber Yachten und ich hatte das Glück, auf einer Yacht zu sein und wir sind halt einfach ständig unterwegs gewesen. Also ich habe die halbe Welt damit gesehen, ne? Und das ist halt dann auch, wie ich gesagt habe, diese Boss-Off-Zeiten, das sind dann die Zeiten, in der die Yacht dann von Punkt A nach Punkt B gebracht wird.
Ja. Da würde man sozusagen in der klassischen Kreuzfahrt von den Transreisen oder Positionierungsfahrten sprechen.
Ganz genau.
Okay.
Und da redet dann meistens der Kapitän mit dem Besitzer und sagt dann halt, hier, also ich könnte euch das und das vorschlagen, ne? Also das wäre vielleicht eine schöne Route, die man mal machen könnte, habe ich schon mal gemacht auf einem anderen Schiff oder so. Und dann sagt der Owner, ja, super, gute Idee, machen wir. Oder nö, kein Bock, gib mir mal ein paar andere Vorschläge.
Das heißt, die Reiseziele sind relativ spontan. Also gibt es nicht so einen Plan, dass das Schiff ein Jahr im Voraus schon eigentlich feststeht, wann es wo sein wird, sondern wir gucken mal, wie es uns gefällt und dann.
Also, es ist schon geplant, weil du kannst ja jetzt nicht also sagen, ich bin jetzt heute in Chile, am Südende Südamerikas und möchte jetzt in 2 Wochen halt in Grönland sein. Also es funktioniert.
Gut, das ist klar. Aber so im Grunde.
Aber wenn du jetzt in Europa bist, im Mittelmeer, da kannst du natürlich innerhalb von einer Woche von Osten nach Westen fahren und so. Das ist kein Ding. Aber das wird natürlich so besprochen, dass es Sinn macht, ja, weil die Yacht, also wirklich vom einen Ende der Welt zur anderen zu bringen, das kostet natürlich auch viel Sprit. Also das kostet halt auch einiges und deswegen wird dann schon geschaut, dass man halt, ja, zum Beispiel meine Yacht, die ist dann vielleicht aus Brasilien gekommen, dann war der Boss halt in Brasilien und dann ist sie halt weiter bis nach Chile gefahren, da war der Boss dann zum Beispiel nicht mehr an Bord, kam dann in Chile wieder an Bord, sind wir da dann rumgefahren, sind dann bis Panama hoch, dort war dann tatsächlich ein anderer, der ehemalige Besitzer nochmal an Bord, der hatte das Recht, nochmal die Yacht zu benutzen. Der war dann halt in Panama dabei, durch den Panama-Kanal. Dann kam der Boss wieder an Bord auf der anderen Seite von Panama. Und dann ging es weiter in die Karibik und so. Ne? Also ja, und dann kreuzt man den Atlantik, je nachdem, wie die Klimaverhältnisse natürlich sind. Ja? Also in unserem Sommer sind die Yachten hier in Europa unterwegs. Ja, in unserem Winter ist die Karibik das Ziel. Oder halt dann natürlich Asien oder Südamerika. Oder
also eigentlich auch schon die Ziele, wo die klassischen Kreuzfahrtschiffe in jeweils zu den Saisonzeiten auch unterwegs sind, weil einfach das Wetter entsprechend passend ist.
Und ja, weil sonst funktioniert es nicht. Also du hast ja Stürme und so, oder das ist halt schlechtes Wetter.
Das, will ja auch das macht wahrscheinlich auf so einem kleinen Schiff mehr aus als auf so einer großen Kreuzfahrt. okay. Bevor wir aber zu dem Thema Reiseziele und so weiter kommen, würde ich noch mal gerne kurz bei den Gästen bleiben. Wie würdest du denn den Unterschied in der Gästebetreuung auf so einer Privatjacht jetzt im Vergleich zu Hotel, Flugzeug, gehobene Gastronomie, ist das schon vergleichbar oder ist das schon noch mal eine ganz andere Welt?
Das ist eine ganz andere Welt. Also du hast es ja in der Gastronomie auch schon, also in der Hotellerie schon mal ganz anders. Hast du 3 Sterne, 4 Sterne, 5 Sterne,
gut, ich ging jetzt von der gehobenen 5-Sterne-Gastronomie oder Hotellerie aus.
Ne? Das Adlon ist natürlich auch nochmal was anderes als jetzt
unser Ausbildungsbetrieb.
Genau, den Namen wollen wir jetzt mal nicht erwähnen. Was ja damals noch ein ganz tolles Hotel war, ja.
Ja. Zeiten ändern sich.
Genau. Ja, also das ist, kann man schon auch tatsächlich so mit, ja, also du hast schon so eine Art Butler-Service, ne? Also das ist schon sehr, sehr individuell und sehr, sehr gehoben.
Im Prinzip aber, ich meine, wir hatten es auch in einer letzten Folge davon, der Trend geht ja in der Tat zu kleinen, ich habe es vorhin Yacht-Kreuzfahrtschiffen genannt, also dass die großen Reedereien wirklich kleine Ableger machen mit auch einem sehr individuellen und teilweise auch Butler-Service. Also im Prinzip ein Geschäftsmodell, das dem der Privatjachten ja nicht unähnlich ist, nur halt ein bisschen größer, damit sich es auch rechnet am Ende. Ja. Aber das heißt, es scheint ja, du hast es vorhin gesagt, es gibt genug Leute, die bereit sind, genug Geld auszugeben, um sich einen gewissen Luxus im Leben leisten zu können.
Genau. Also ich denke, es hat auch Erfolg, diese Luxus-Kreuzfahrtschiffe.
Die sind super schön ausgebucht.
Unbestritten, ja.
Ja, klar.
Aber gibt es denn da, also hast du irgendwie so ein ich meine, ich weiß, es ist unsere Hotelzeit, es gibt immer Gäste, die haben irgendwelche ganz besonderen Wünsche oder spezielle herausfordernde Wünsche. Ist dir so einer im Kopf geblieben, wo du sagst, okay, das ist jetzt schon irgendwie speziell?
Gute Frage. Also da gibt es schon einiges. Ne? Aber also meine Bosse, sage ich jetzt mal, waren eigentlich immer sehr, sehr nett und relativ auf dem Boden geblieben für ihre Verhältnisse. Ne? Also da gab es jetzt nicht so extreme Sachen. Das hatte ich halt eher auch so mal auf dem Privatjet, wo du dann halt mal nur einen Hund irgendwie von A nach B geflogen hast oder man hat Erdbeeren aus Nizza nach London eingeflogen oder das Kleid wurde vergessen, das wurde dann von London nach New York gechattet oder solche Sachen. Ne? Also,
das okay, gibt's dann das sind Dinge, die können wir uns kaum vorstellen. Ne? Da sind wir sozusagen ganz weit weg von.
Ja. Das sind keine First World Problems mehr, das sind schon Zero World Problems. Ja.
Aber das heißt, ich höre jetzt so raus, dass das Verhältnis zwischen Eigner, Boss und Crew durchaus ein, ich will jetzt nicht sagen auf Augenhöhe, das wird es wahrscheinlich nicht treffen, aber es ist schon ein Verhältnis, das okay ist. Es ist nicht so, dass man das Gefühl hat, man ist hier quasi nur der wirklich, was fällt mir da jetzt für ein Wort ein? Das war das Wort, das ich auf der Zunge hatte, dachte mir, aber ja, im Ende genau das. Ja.
Dienstbote, ja, also Oliver.
Dienstbote, auch schön, Dienstbote, ja.
Du bist natürlich Angestellter, ne? Das ist klar. Und
das ist klar.
Weiter, also wie gesagt, es gibt solche und solche. Und ich muss sagen, aus meiner Erfahrung, die superreichen Royalties und so weiter, mega reiche, altes Geld oft, das sind schon sehr, sehr nette Menschen. Die haben halt alles erreicht. Also die müssen sich da nicht mehr profilieren. Und ich muss auch sagen, ich habe bisher auch echt immer Glück gehabt. Also für jeden, den ich gearbeitet habe, das war wirklich immer sehr, sehr nettes Verhältnis. Und die haben mich schon auch als ihres gesehen. Ne? Also ich war schon, die wussten, wer ich bin. Und wir haben dann auch miteinander gesprochen. Und
das heißt, es gibt schon auch sowas wie einen persönlichen Kontakt auf einer gewissen Ebene.
Man darf ja auch nicht vergessen, also die suchen sich ihre Angestellten auch aus. Also, ne, der Kapitän geht dann halt zum Owner und sagt, hier, das ist der Lebenslauf, die habe ich ausgewählt. Passt das? Ja? Und dann gibt er halt im Endeffekt nochmal sein Okay. Und wenn ihm jemand halt nicht passt an Bord, wird er halt dann auch gefeuert. Ja? Also,
das heißt, da ist die Persönlichkeit unter Umständen mindestens genauso wichtig wie die fachliche Qualifikation.
Genau, ja.
Dass man quasi zur Familie nicht mal passt.
Ja, auch, ja. Und dann gibt es natürlich Jobs wie ich. Ich war halt im Service, ich war natürlich immer der erste Ansprechpartner, also von morgens bis abends. Ja. Und andere, die wurden gar nicht wirklich gesehen. Also die haben die Besitzer halt nie zu Gesicht bekommen. Ja.
Das Housekeeping wird im Zweifelsfall seltener gesehen oder die Deckhands als jetzt
eigentlich
du.
Gar nicht. Ne? Genau. Man kommuniziert dann per Walkie-Talkie mit so einem
Knopf im Ohr quasi.
Und dann weiß man halt genau, wo sind jetzt die Gäste und denen geht man aus dem Weg. Also wenn irgendwo was gemacht wird, dann man hört so, die Familie läuft jetzt nach hinten irgendwie oder dann gehen von hinten alle weg und dass die dann halt ihre Ruhe haben. Und nur die, die halt dann gebraucht werden, sind da. Ne? Also ein Deckhand, um dann vielleicht die Rutsche aufzublasen oder das Dinghy, das Beiboot zu nehmen, damit die wegfahren können oder mit den Kindern tauchen gehen oder Jetski fertig machen oder wie auch immer.
Aber ich gerade so wirken, diese auch. Ich habe gerade so versucht, gerade so Bilder im Kopf, ja. Ja, das ist schon, ja, wie soll ich das nennen? Das ist schon
ja, also teilweise
speziell.
Ja, und man wird auch teilweise von der Familie dann mitgenommen. Also der Koch zum Beispiel, das ist halt ein Koch für die Familie dann da. Und der wurde zum Beispiel halt mit ins Haus nach London genommen oder nach New York oder
damit man seinen Koch eben bei sich hat.
Ja, genau.
Ja.
Und, ne, also man will ja auch ein schönes Verhältnis haben, weil man wird ja von diesen Menschen bedient und ja, also wenn jemand für dich Essen kocht, also möchtest du ja auch ein gutes Verhältnis haben.
Ne? Nicht, dass er irgendwie halt die Suppe mal regelmäßig versalzt oder so.
Ja, ja, genau.
Ne? Wenn es nur dabei bliebe.
Genau. Also wenn man da ein gutes Verhältnis hat, kann man halt auch wirklich ein freundschaftliches Verhältnis auch aufbauen. Ne? Und geht dann mit vielleicht auf eine andere Yacht oder kriegt dann einen Job auf einem Jet oder wie auch immer. Oder in einem Haus dann, dass man halt da
das heißt, ja, das heißt, da öffnen sich möglicherweise auch Türen, die man sonst vielleicht gar nicht so bekommen hätte. Jetzt kann ich mir auch vorstellen, weil das dann vermutlich auch, gerade wenn dann auch vielleicht möglicherweise Prominente an Bord sind, dass dann wahrscheinlich auch wirklich die Erwartungshaltung von nach dem Motto, was an Bord passiert, bleibt an Bord sozusagen.
Genau, ja. Also es kam schon ab und zu mal jemand, den man dann auch kennt, den hier auch kennt. Ja. Die sind dann auch alle wieder sehr nett und höflich gewesen, aber ja, es ist halt immer wieder ein Erlebnis, ja, wenn dann auf einmal Popstars oder irgendwelche weltbekannten Musiker.
Aber es ist schon eine eigene Welt für sich, so wie das klingt. Also auch als Crew, sag ich mal. Man ist ja dann sozusagen auch wahrscheinlich wie so eine Art Familie an Bord, weil man ist ja auf beengtem Raum.
Ja, definitiv. Ja. Also man muss da, wir waren 17 Nationalitäten zum Beispiel zu einer bestimmten Zeit an Bord. Ja? Das in einer Crew von 50.
Wow.
Ja, also da muss man halt schon auch schauen, dass das miteinander funktioniert, ne? Und dass man auch auf andere eingehen kann, ne?
Und ich meine, jede Nation oder jede Kultur hat ihre Eigenheiten. Ich glaube, das ist, haben wir in serviceorientierten Berufen immer gemerkt, es ist durchaus, es gibt gewisse Klischees, die dann doch irgendwo im Kern
im Endeffekt schon
zutreffen. Nicht umsonst sind sie da, ne? Ich meine, wie kommen die zustande, ne?
Also es ist, und wenn dann halt mehrere Kulturen zusammenleben, ja, also die Asiaten essen halt andere Dinge als jetzt die Nordeuropäer. Ja, oder die Engländer wollen ihren Sunday Roast. Die Asiaten finden irgendwie die Pizza-Night am Dienstagabend irgendwie blöd und wollen halt lieber Reis essen. Ne? Also es ist dann tatsächlich so. Ja.
No rice, no power.
Ganz genau, ja. Und das ist dann auch okay. Ne? Also die haben dann auch mal ein Stückchen Pizza gegessen, das ist aber dann halt eher so ein Snack. Aber dann wurde dann halt trotzdem halt Reis mit sonst was halt gekocht, ne? Und da gab es dann schon auch mal Clashes, ja, warum gibt es denn jetzt sonntags immer wieder das, wir wollen jetzt lieber das oder so. Und natürlich auch im Umgang, ne? Wie kommunizierst du mit anderen Kulturen? Wie gehst du mit denen um, ne? Also kann man direkt miteinander sprechen und sagen, hey, das fand ich jetzt aber nicht gut, wie du das gemacht hast, oder muss man das halt irgendwie anders rüberbringen, ja? Und da, das ist schon sehr interessant. Also man lernt wirklich sehr viel und wie du sagst, es ist wirklich so eine Art Familie und man kommt sich natürlich sehr nah, man verbringt sehr viel Zeit miteinander und ja, also man, es ist wirklich, also ich habe quasi meine Schwester getroffen, ja. Sie ist zwar eine Philippiner, aber wir waren eigentlich so gleich, wir haben zusammen gearbeitet und wir waren das perfekte Team. Der Boss hat uns geliebt, ja. Er hat gesagt, das war den ersten Charter, den wir halt alleine mit ihm hatten. Dann hat er danach gesagt, er hatte noch nie so einen tollen Trip. Ja. Also das war halt, weil wir halt auch einfach das gleiche Level hatten an Serviceorientierung und Anspruch, ja, dass alles perfekt sein musste. Und ja, mittlerweile war ich ihre Trauzeugin, bin Patentante von ihrem Sohn geworden und so. Ne? Also das verbindet einen halt doch. Ne? Und wie auch in der Hotellerie. Ich meine, guck mal, ja. Also, wir sind immer noch nach
ein paar Tagen, Wochen, ja. Monate.
Genau. Aber man, das verbindet halt, weil es absolut ein sehr, sehr intensiver Job ist. Und auf so einer Yacht ist es halt noch mal intensiver. Das schweißt schon auf jeden Fall zusammen. Ich habe noch sehr viele Kontakte und ich bin seit 2010 nicht mehr auf der Yacht. Hm. Ja, und ich wurde letztens noch von unserem Kapitän besucht, vor 2 Wochen. Ja, der kam vorbei. Mit meiner Zimmernachbarin, die mittlerweile mit ihm verheiratet ist. Ich war auf 4 Hochzeiten. Ne? Also das ist schon... Also das ist
sehr familiär.
Sehr familiär, genau.
Ja. Beim Thema Crew kommt mir tatsächlich noch eine Frage. Und zwar, musstet ihr auch, wie jetzt zum Beispiel eine Crew auf dem Kreuzfahrtschiff, die müssen ja immer so Security-Drills machen und alles Mögliche, zusätzliche Seemannsausbildung, musstest du das auch vorher machen? Oder währenddessen?
Ich wurde relativ schnell gehired. Also ich bin innerhalb vom Telefonat mit dem Kapitän bis zum Abflug waren 3 Tage dazwischen. Okay. Also ich bin relativ schnell angekommen an Bord und habe dann dieses STCW, nennt sich das. Das ist halt so ein Firefighting und First Aid und so Training. Das habe ich dann ein bisschen später nachgeholt. Und genauso eine Seetauglichkeitsuntersuchung musst du halt machen beim Arzt. Das habe ich vorher noch machen können. Genau, diese Dinge, die brauchst du dann. Und ja, wenn du natürlich ein Arbeitszeugnis hast, wo du nachweisen kannst, ich habe schon mal hier und da gearbeitet, das hilft natürlich. Ja. Und wir haben regelmäßige Drills an Bord, genau. Dass man halt jeder wirklich weiß, was Sache ist. Ne?
Da hat meine Frage drauf abgezielt.
Genau. Ja, also das ist da genauso. Also wir haben auch dieses richtige Firefighting gelernt mit einem richtigen Feuerwehrschlauch, den du halt nur zu zweit halten kannst, mit so viel Power. und in einem brennenden Container mit Ausrüstung und Maske dann Feuer löschen, ne? Im Dunkeln. Also ja, das ist, also man lernt da schon recht viel und das ist sehr...
Aber ich staune, ja, ich meine, die Gemeinsamkeiten mit der klassischen Kreuzfahrt sind gar nicht so wenige. Halt alles auf einem kleineren Maßstab, ne? Mit weniger Leuten und vielleicht ein bisschen extremer, was jetzt vielleicht die Arbeitsthematiken angeht. Aber ich kann sehr gut nachvollziehen, was du meinst mit dem Familiären, weil du hast es gesagt, ich meine, auch bei uns damals, gerade quasi gestern, das war ja auch wirklich ein Zusammenhalt, weil man einfach viel zusammen erlebt. Man geht durch viel doofe Situationen, durch viele schöne Situationen, man feiert zusammen, man ist kaputt zusammen und das schweißt in der Tat zusammen. Ne? Und wenn man das wirklich multipliziert, ich meine, ich fand das schon aus unserer gemeinsamen Zeit schon sehr intensiv, aber wenn man das nochmal wirklich multipliziert, das stelle ich mir in der Tat sehr, sehr intensiv vor. Ja? Und ich glaube auch eine Geschichte, die einen durchaus wahrscheinlich im Leben, was heißt prägt, aber glaube ich viel, man nimmt was mit fürs Leben, glaube ich. Ne? Also es ist so, es ist nicht nur ein Job, das ist schon auch ein bisschen Berufung oder so ein bisschen, nee, weil Berufung trifft es vielleicht gar nicht so genau, aber so ein bisschen da fehlen mir so ein bisschen die Worte, aber so ein bisschen
Du musst schon auch der Typ dafür sein, ne? Also du musst sehr anpassungsfähig sein, du musst hart arbeiten können, du musst, also zum Beispiel war es damals bei mir so, dass ich einen Vertrag unterschrieben habe, wo es hieß, ich arbeite 5 Monate, habe 1 Monat frei. Ich war dann aber erst mal 8 Monate am Stück an Bord.
Okay.
So. Und so nach 5 Monaten dachte ich, oh, ja, ist ja alles kein Ding. Und nach 6 Monaten dachte ich, naja, okay, jetzt so langsam kann ich verstehen, warum man nach 5 Monaten spätestens eigentlich nach Hause geht. Und nach 7 Monaten dachte ich so, jetzt reicht's langsam. Und kurz vor 8 Monaten habe ich dann zum Kapitän gesagt, du, also wenn du mich jetzt nicht nach Hause schickst, dann kündige ich, weil jetzt reicht's. Weil es wird dann halt doch sehr, sehr intensiv. Und dann braucht man schon mal eine Auszeit. Und manchmal, also nach einer Weile man lebt auch so ein bisschen in so einer Bubble. Ne? Also man ist, man hat ja, man gibt ja kein Geld aus, man hat ja auch kein Geld irgendwie so groß zum Ausgeben. Also man ist ja an Bord die meiste Zeit und kriegst ja alles, was du brauchst, und dann gehst du von Bord, ja, wenn dann Boss off ist, und dann wird alles schnell sauber gemacht und dann geht's halt los und dann wird natürlich auch gefeiert, klar, ja. Und dann ist es halt egal, ob die Flasche Wein jetzt $100 kostet oder das Steak 50 oder was. Du gibst einfach Geld aus. Ne, also jetzt gehst du in den Supermarkt und guckst halt so, ja, was kostet das? Auch gerade im Angebot nehme ich mit oder so, aber da ist halt, was kostet die Welt? Egal, ich kaufe mir jetzt ein neues Laptop, ja, weil ich habe jetzt gerade Lust drauf. Und dann, man verliert das tatsächlich so ein bisschen den Bezug zur Realität, ja, wenn man da zu lange unterwegs ist auf so einer Yacht. Ja.
Aber wie war das dann, wenn, als du bei deinem letzten Vertrag von Bord gegangen bist? Wie war das für dich?
Ja, also es war natürlich schon ein bisschen traurig, aber ich habe mich auch wieder gefreut, dann auf ein Privatjet zu gehen. Das war eine gute Zeit. Ja, und ich habe, wie gesagt, extrem viel gesehen, sehr viel erlebt, schöne Dinge, auch nicht so schöne Dinge, und habe sehr viel gelernt. Und es war aber dann auch genug. Also, ne,
also die erleben, Motivation, wieder zurückzugehen, war nicht so groß, dass du sagst, ach nee, ich will es unbedingt wieder haben, sondern das Neue war dann spannend genug, um sozusagen abzulenken.
Das ist auch nicht so, man hat nicht so Verträge, also man hat einen Vertrag und der ist eigentlich unbefristet. Also,
okay. Unterschied sogar zwischen Kreuzfahrt.
Genau, du hast halt nicht einen Vertrag und fährst dann halt, sondern du bist angestellt und hast dann, je nachdem, das ist ja auch wieder unterschiedlich, 5 Monate on, ein Monat off, oder mittlerweile ist es meistens eigentlich 2 on, 2 off. Je nachdem, was du halt für einen Vertrag hast und welche Position, Junior, Senior und so weiter, wird die Freizeit auch immer mehr. Ja.
Aber das heißt, du brauchst eigentlich für so ein Schiff mehr Leute als die an Bord sind, weil du ja immer auch welche sozusagen von Bord hast.
Genau, in Rotation.
Und okay.
Ja, und du brauchst dann natürlich auch immer eine Minimum-Crew, die an Bord ist, aus versicherungstechnischen Gründen und für einen Feuerschutz einfach. Ne? Also wenn wir abends dann feiern gegangen sind, irgendjemand war immer on duty und musste zurückbleiben. Ne? Ja.
Ich würde noch mal auf das Thema, oder Thorsten, wolltest du?
Nee, ich wollte gerade gucken, was du jetzt als nächstes fragst.
Ja, ich wollte so noch mal auf das Thema Reiseziele zurückkommen. Du hast vorhin ja schon mal so ein bisschen quasi angedeutet, dass du so viele Orte auf der Welt gesehen hast. Im Prinzip ja wahrscheinlich wirklich fast, also mit all deinen Jobs zusammen, kein Fleckchen der Erde, dass du nicht irgendwann zumindest mal durchfahren oder überflogen hast.
Ja. Also 126 Länder bisher.
Das ist schon mehr, als die meisten von uns im Reisepass an Stempeln haben wahrscheinlich. Wenn du dich mal versuchst zu erinnern, was war für dich das beeindruckendste oder ungewöhnlichste Ziel, das du mit einer Yacht besucht hast?
Das ist einfach Grönland.
Okay.
Ja.
Jetzt musst du aber noch verraten, warum.
Warum? Ja, weil es einfach was komplett anderes ist. Ne? Also wir waren an so vielen Stränden. Ja, ob du da jetzt auf den San Blas Islands in Panama bist oder irgendwo in der Karibik oder auf Hawaii oder also Seychellen. Also das
irgendwann
ist alles
ist
immer
Strand,
sehr
Strand.
Schön und so. Ne? Ja, genau. Aber es ist halt irgendwie immer so, ja. Und Grönland ist halt einfach faszinierend, weil es was ganz anderes ist. Du hast, also wir waren natürlich im Spätsommer dort und wir konnten da auch, wir hatten tatsächlich auch ein bisschen frei und konnten dann tatsächlich auch mal einen Tag, 6 Stunden dann durch Grönland wandern, ja, und dann, also es ist einfach faszinierend, diese Natur, wir sind bis zum ewigen Eis gelaufen und haben dann da gesagt, also es war einfach beeindruckend und auch durch die Fjorde zu fahren und an diesen extrem großen Eisbergen vorbeizukommen und kleinen und so. Also das war schon ja für mich mit das Beeindruckendste, was ich, glaube ich, gesehen habe. Und wir hatten halt auch das Glück, dass wir auf einer Art Explorer-Yacht waren. Die war jetzt nicht so die schickeste Yacht, aber dafür konnte sie halt durch Eis fahren. Ne? Also hatte halt ein, ja.
Und du bist halt quasi nicht mit hunderten anderen Touristen unterwegs, sondern du bist in einer, wie soll man sagen, kleinen Reisegruppe, kleine, aber feine Reisegruppe unterwegs.
Genau, ja. Und das war so schon wirklich ja, beeindruckend. Panama-Kanal ist natürlich auch toll, wenn man da mal durchfährt, aber das machst du ja auch mit einem Kreuzfahrtschiff.
Ja, aber ich glaube, durch die Größe der Schiffe ist ja schon nochmal was anderes. Ne? Du bist ja viel näher am Meer wahrscheinlich vom Gefühl her, aber vor Kreuzfahrtschiffen, wenn du da irgendwo auf Deck 10, 11, 12 bist und aufs Meer runterguckst, ja, du siehst es, aber das ist ja ein anderes Gefühl vermutlich, wie wenn die Wellen, wenn du die Gischt vielleicht sogar noch spürst oder irgendwie, ne, so ein bisschen.
Und ich muss sagen, also wir haben ja auch bestimmt 5-mal oder so den Atlantik überquert, ne? Und ein Erlebnis werde ich auch niemals vergessen. Es war mitten auf dem Atlantik und es war ein windstiller Tag und das Meer war komplett ruhig, wie ein See. Also es war, sah aus wie dunkelblaue Seide. Und ich stand halt auf dem Aft-Heli-Deck und habe aufs Meer geschaut und ich war echt zu Tränen gerührt, weil ich überwältigt war von der Schönheit der Natur. Und das war einfach ja auch mit eins der schönsten Erlebnisse, die ich einfach nie vergessen werde. Ja.
Aber auch das kann ich extrem gut nachvollziehen. Ich habe jetzt den Atlantik nur auf einem Kreuzfahrtschiff überquert. Mhm. Aber als Google Maps anzeigt, ich bin jetzt genau auf dem mittelatlantischen Rücken und quasi nach Amerika ist es genauso weit wie nach Europa. Und diese Vorstellung, man ist jetzt quasi inmitten, also zwischen zwei Kontinenten unter einem enorm viel Wasser. Und wenn du nach Norden schwimmst, kommst du immer an den Nordpol. Und also wirklich mitten auf dem Wasser, das fand ich auch sehr, sehr bewegend in der Tat, auch wenn Tausende von Gästen mit mir an Bord waren, aber nichtsdestotrotz, ja, aber diese Vorstellung, ich bin jetzt wirklich da mitten auf dem Meer und Wasser, wohin das Auge blickt, das war schon, ja, also ich kann das extrem gut nachvollziehen und ich sag mal, wir hatten es ja auch in der Folge, die wir mit Andrea, die du auch kennst, aufgenommen haben, die auch erzählte von beeindruckenden Zielen und ich glaube, auch da kamen wir ja zu dem Schluss, dass die Ziele, wo wirklich die Natur im Vordergrund steht, glaube ich, die meisten Menschen einfach faszinieren. Ne? Also nicht die großen Städte, nicht den x-ten Strand, wie du gesagt, sondern einfach diese Natur an sich, dass das uns Menschen, glaube ich, extrem fasziniert, runterbringt, beruhigt oder wie auch immer. Ne? Also
hast du schön gesagt, ja.
Ja, ne? Ist ein Poet an mir verloren gegangen. Ne? Vielleicht definitiv im nächsten Mal. aber ja, es ist in der Tat so. Ja, es ist ja, ich meine, nicht umsonst gehen viele auch in die Berge wandern, um da ihre Ruhe zu finden, weil einfach, ich glaube, weg von vielen Menschen und mit der Natur irgendwo eins ist schon was sehr Besonderes.
Besonders, ja, auf jeden Fall.
Absolut.
Es geht mir gerade wie genau in dieser Folge mit Andrea. Ich habe wirklich gerade so Bilder im Kopf und das ist wirklich so, ist so fasziniert und weil es dann doch so eine ganz andere Welt einfach ist. Auf eine andere Art und Weise eine andere Welt ist. Ne? Es ist
einfach nochmal ein bisschen luxuriöser. Ne?
Ja. Jetzt ist das, was Andrea uns erzählt hat, ein bisschen näher an dem, was man auch realistisch erleben kann.
Ja.
Also fordert auch ein bisschen unseres Taschengeldes, aber es ist vermutlich machbar. Das, was du uns heute näher gebracht hast, ist...
Werden wir nicht erreichen.
Da werden wir in diesem Leben, also da muss jetzt schon viel Lottogewinne müssen da zusammenkommen und auch die reichen wahrscheinlich nur zum Chartern und nicht zum Kaufen.
Beziehungsweise wir könnten ja mal die Cruisies auffordern, teilt unseren Podcast, sagt das jedem weiter, dass wir noch viel bekannter werden. Vielleicht können wir mal die Oberpodcaster.
Nehmt ihr mich aber mit,
da. Ja, definitiv.
Dass wir uns irgendwann unsere eigene Yacht kaufen können.
Ja, wobei ich nicht wüsste, ob ich das jetzt als Ziel hätte, eine eigene Yacht zu besitzen, weil... ich weiß nicht. Weiß ich nicht. Also mit Fahren würde mich, glaube ich, schon faszinieren, aber ob ich jetzt eine haben wollen würde, weiß ich nicht.
Soll ich dir was sagen, Oliver? Wenn ich das Geld hätte, mir eine so große Yacht zu kaufen, dann würde ich ein Kreuzfahrtunternehmen irgendwie mich einkaufen oder eins gründen.
Du meinst deine eigenen Schiffe nach deinen Vorstellungen bauen und aber da zu dem Thema habe ich gleich noch, wenn wir fertig sind, habe ich die Tage gelesen, fand ich auch sehr spannend, kommen wir aber gleich zu. Da ich dazu geneigt habe, dich in den letzten Folgen immer zu übergehen und deine Fragen zu ignorieren, Thorsten, und quasi wie ein Wasserfall sprach und dich nicht zu Wort habe kommen lassen, meine Frage an dich. Welche Fragen hast du, die du nicht stellen konntest, weil ich andauernd gesprochen habe?
Ja. Tatsächlich, ich habe versucht, sie reinzuwerfen und ich werde es auch so schneiden, dass es nicht so auffällt. Aber tatsächlich, eine hätte mich noch so, wie ist es so auf so einer Yacht? Gibt es da eigentlich dann auch so jemand, der extra dafür abgestellt ist, dass er so für die nächsten Ziele, die man anläuft, dann schon Activities raussucht, so wie die sowieso Landausflüge oder irgendwelche anderen Sachen? Gibt es da sowas dediziert oder macht es dann halt der Service so allgemein?
Ja, es kommt drauf an. Ne? Also auf unserer Yacht hat dann der Kapitän oder der Purser oder so, die haben dann vielleicht auch mal irgendwie was rausgesucht, was man machen könnte, wenn das gefragt war. Aber ein Ex-Kollege von mir ist auf einer anderen Yacht gewesen und der war quasi so eine Art Scout. Also der ist dann wirklich an Orte geflogen und hat sich die angeschaut, bevor... Und dann hat er eine Itinerary zusammengestellt, hat die dem Boss gegeben und dann hat er gesagt, cool, das machen wir. Und der hat sich halt vorher wirklich die Hotels angeguckt, wo sie dann eventuell auch übernachten würden, oder die Restaurants getestet, ne, und die Routen hat sich angeschaut.
Also, das wäre mein Job.
Das hast du mir vorweggenommen. Eigentlich hätte ich das jetzt sagen wollen.
Aber wie du schon gesagt hast,
das ist unser Job.
Leider durch den Ukraine-Konflikt ist das, hat er seinen Job da verloren. Und ja, macht jetzt was anderes, ist auch super, aber das war schon ein richtig, richtig netter Job auf jeden Fall.
Aber wo du es gerade ansprichst, auch wenn die Kontakte vielleicht nicht mehr ganz so intensiv sind wie früher, würdest du sagen, durch den Ukraine-Konflikt ist dieses, ich nenne es mal Yacht-Business, eingebrochen? Oder ist das schon...
Ja, schon. Also teils natürlich. Ne? Also die russischen Owner... waren natürlich schon auch sehr zahlreich, also da gab es schon einige, ja, und dadurch sind schon auch einige Unternehmen, die in dem Yachting-Bereich sind, kaputt gegangen, ne? Sie sind bankrott gegangen, weil sie sich spezialisiert hatten vielleicht auf die Russen, ne? Und das Geschäft ist natürlich auch in Südfrankreich vor allem, ja, eingebrochen, ne? Also wenn dann auf einmal keine russischen Familien mehr da spazieren gehen und Schmuck kaufen und Klamotten kaufen, oder halt Blumen oder Catering für die Yachten bestellen oder so. Das macht sich natürlich schon bemerkbar.
Das heißt, die russischen Eigner haben schon einen großen Anteil an den Gesamtyachten ausgemacht, kann man das so sagen?
Oder also ich bin in den Zahlen kenne ich mich jetzt nicht aus, aber es hat natürlich auf jeden Fall was ausgemacht, ja.
Okay.
Motiv. Also es gibt natürlich genügend amerikanische, südamerikanische, indische, chinesische, arabische Menschen mit viel Geld, die auch ihre Yachten haben.
Die man vielleicht nicht so kennt, wie vielleicht die russischen, die in der Presse möglicherweise ein bisschen bekannter, ein bisschen prominenter sind. Ja,
natürlich prominenter, klar.
Ja, ja. Aber, die kennt man eher. Ja. Wie, was würdest du denn für jemanden, der jetzt nach der Folge sagt, wow, das klingt nach einem Job für mich, also außer dem, den wir schon machen, nämlich das Scouting, also wenn die anderen, wenn also jemand sagt, oh, das würde ich echt gerne mal machen, was würdest du demjenigen oder derjenigen für einen Ratschlag geben oder was würdest du als Tipp mitgeben?
Ja, also
wie muss man sein und wie würde man es am besten anstellen? Also wirklich Lebenslauf nehmen und nach Südfrankreich in den Hafen gehen und sagen, hier bin ich.
Ja,
ihr habt mich gesucht.
Ne? Ja, also kann man machen, ne? Also kann funktionieren. Also es gibt auf jeden Fall Agenturen, die auf Yachten vermitteln. Also da kann man dann halt auch einfach mal googeln, was es da so gibt. Und es gibt auch mit Sicherheit viele Berichte, auch jetzt auch auf Insta oder ne, irgendwelche Blogs, die man sich halt anschauen kann. Und da gibt es halt auf jeden Fall sehr viele Tipps, die man sich holen könnte. Lebenslauf natürlich. Also wenn man zum Beispiel Tauchlehrer ist oder Fitnessinstructor, Yogalehrer oder Masseur, Masseuse, das kann man verbinden mit einem Job, dann vielleicht im Interior, also im Housekeeping oder im Service oder halt mit einem Deckhand-Job. Also seine Skills kann man da schon mitbringen. Ja, und,
also es muss gar nicht mal die klassische Hotelfach-, Restaurantfach-Ausbildung sein, sondern ich sag mal, Quereinsteiger hilft sicherlich, aber so als Quereinsteiger kann man
also
unter Umständen schon auch.
Service kommst du natürlich ohne Fähigkeiten halt nicht rein. Ne? Also da brauchst du schon auf jeden Fall so einen Silver-Service-Kurs, den du irgendwo gemacht hast. Das kann man aber auch alles vor Ort machen. In Antibes und Palma gibt es da ganz viele verschiedene Anbieter, die all dies halt stellen. Und da gibt es auch ganz viele Informationen. Also einfach mal schauen.
Ja.
Ich weiß, mir fällt jetzt gerade natürlich niemand ein. Blue Water Yachting oder sowas.
Wenn du welche hinterher findest, wir packen es in die Shownotes rein, wenn wir noch ein paar Links finden. Das kann man nachschauen.
Fort Lauderdale ist ein anderes Hub in Amerika. Ja, also Neuseeland, Auckland. Also da gibt es schon verschiedene Orte und man kann da schon viel machen. Aber wie gesagt, wenn man halt wirklich Interesse hat, einfach mal runterfliegen und Dayworking probieren und schauen, was man findet. Ja.
Klingt nach einem Plan für diejenigen, die es wirklich machen wollen. Ne?
Ja. Also ich finde, es ist ein sehr interessanter Job. Man lernt extrem viel, man sieht extrem viel, man kann tolle Kontakte knüpfen. Ja.
Ja. Thorsten, wie fassen wir jetzt sozusagen unsere Folge zusammen? Was ist unser Fazit? Ist es doch wie Kreuzfahrten nur in klein oder doch was ganz anderes?
Beides. Wie Kreuzfahrten in klein, aber ganz anders. Ich bin aber in Gedanken noch immer bei dem Meer, das da liegt wie Samt. Die Worte werden mich begleiten noch.
Ach, schön.
Ich bin jetzt eher noch bei dem Scouting-Job, Hotels testen, Restaurants testen.
Auch schön.
Ja, aber bevor wir zum Ende kommen, wir haben ja unsere Rubrik ganz, und das passt wahrscheinlich auf diesen Yachten noch viel mehr als auf den Kreuzfahrtschiffen, unser Seemannsgarn.
Und jetzt unser Seemannsgarn.
Ja, wir sind immer noch beim Buchstaben A unseres Seemannsgarns. Und heute habe ich einen Begriff mitgebracht, den die meisten sicherlich schon mal gehört haben, nämlich das Achterdeck. So, was ist das Achterdeck? So nennt man das erhöhte Deck, wobei ich glaube, es ist nicht immer erhöht, aber es ist halt ein Deck am hinteren Teil des Schiffes und es leitet sich von dem plattdeutschen Wort Achtern ab, das einfach nur hinten heißt. Ganz einfach. So. Ja. Ich würde sagen, vielen Dank, Iris, dass du heute unser Gast gewesen bist und uns echt spannende Einblicke in eine Welt gegeben hast, die ja, für uns irgendwie bisher verborgen war und verborgen bleibt, trotzdem auch in der Zukunft.
Absolut.
Und vielen Dank auch euch, liebe Grusis, dass ihr mit dabei gewesen seid. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann, ihr wisst ja, Podcast abonnieren für weitere aufregende und spannende Reiseabenteuer. Und,
ja, und natürlich dürft ihr uns auch bewerten. Und wenn es euch gefallen hat, könnt ihr uns bei Spotify auch eine Bewertung dalassen. Ich glaube, da geht es bloß, bei Amazon kann man nicht bewerten. Und wenn es euch nicht gefallen hat, dürft ihr das auch für euch behalten.
Genau. Wie immer. Dann alle Mann von Bord und bis zum nächsten Mal.
Ahoi.
Ja, ich hatte es ja eben schon gesagt. Ich habe noch ein Thema mitgebracht. Das habe ich die Tage gelesen und es passt so gut zur heutigen Folge. Ich meine, die Meyer Werft ist ja bekannt für ihre großen Kreuzfahrtschiffe und die haben jetzt wohl ein Projekt in Planung mit einer Mega-Yacht namens Ulyssia, wobei die Ausmaße schon wahrscheinlich weit weg von einer Yacht sind. Das Schiff soll 324 Meter lang sein.
So einmal mein Schiff,
wird aber nur 119 sogenannte Residences haben und 13 Suiten. Jetzt kann man sagen 119, gut, das ist schon jetzt ein bisschen mehr als so eine Yacht, wie Iris sie gerade beschrieben hat. Aber die Residences, also die Unterkünfte, haben zwischen, und jetzt haltet euch fest, zwischen die kleinste 166 Quadratmeter und die größte 1400 Quadratmeter. Da kann man sich schon ein bisschen austoben. Im Prinzip ist das aber wirklich kein Kreuzfahrtschiff, sondern es soll wirklich als Yacht designt sein. Und im Prinzip sollen die Leute dort an Bord wohnen. Das ist dann deren Wohnsitz. Deren Wohnung, das quasi durch die Welt fährt.
The world.
Naja, ja, aber ich glaube, das ist ein realistischeres Projekt. Soll auch schon 2028 vom Stapel laufen. Und natürlich gibt es an Bord trotzdem so Sachen wie ein Theater, eine Bibliothek, Restaurants und so weiter, Pools, Fitness und so weiter. Aber natürlich auch zwei Helikopter. Da sind wir dann der Yacht wieder näher als dem klassischen Kreuzfahrtschiff. Aber faszinierend. Also das Schiff sieht von außen aus wirklich wie eine klassische Yacht.
Aus, ja.
Ja, aber halt 324 Meter. Also das ist schon Wahnsinn.
Riesig.
Ja, definitiv. Aber warum nicht? Ja, ich meine, auch da wird eine Residenz sicherlich nicht günstig sein. Aber vielleicht kommen wir dem Yacht-Feeling ja dann doch dort ein bisschen näher als mit der eigenen Yacht. Also,
ich befürchte, dass wir auch uns auch dort die Kleine nicht leisten können.
Meinst du wirklich?
Nein, ich glaube es nicht.
Ah, wir müssen doch noch ein paar Podcast-Folgen aufzeichnen. Ich sehe es schon. Na gut, dann macht's gut zusammen.